Liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich möchte heute uns über ein Gleichnis Jesu predigen, das wie kein anderes Gleichnis von all den Gleichnissen, die er gesprochen hat, uns bis heute zutiefst bewegt und auch mich. Und es ist dieses Gleichnis, das mich heute vor euch stehen lässt, denn es hat mich vor vielen, vielen, vielen Jahren so berührt, dass ich wieder nach Hause finden konnte. Dieses Gleichnis hat mir wieder meine spirituelle Heimat geschenkt, hat mir die Heimat bei Jesus geschenkt. Ohne dieses Gleichnis weiß ich nicht, ob ich ihn gefunden hätte. Aber bevor ich jetzt anfange zu predigen, möchte ich kurz mit euch beten. Unser Vater im Himmel, du siehst uns, wie wir wirklich sind. Und wir können vor dir uns nicht verbergen. Und selbst unser Innerstes liegt vor dir wie ein offenes Buch. Du weißt, wer wir wirklich sind. Und trotzdem liebst du uns. Hilf uns doch, dass wir uns dir öffnen können, und mach uns bereit, deinen Geist jetzt in uns wirken zu lassen. Amen. In Lukas Kapitel 15, Verse 11 bis 32, da wird uns von einem Gleichnis Jesu über den verlorenen Sohn berichtet. Und nur über ihn werde ich heute predigen. Denn es kommt in diesem Gleichnis ja noch ein anderer Sohn vor. Aber über ihn und seine Rolle würde ich gerne ein andermal predigen. Eines Tages, da sind wieder einmal alle Zolleinnehmer und all die anderen, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, bei Jesus versammelt und wollen ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer, die murren deswegen und sagen, boah, er lässt das Gesindel zu sich, er isst sogar mit ihnen. Jesus, heute würden wir sagen, begegnet diesem Ganzen ganz cool. Denn er antwortet diesen Pharisäern und den Gesetzeslehrern, die da so murren und verächtlich sprechen, mit einem Gleichnis, und es sind eigentlich drei Gleichnisse. Er erzählt von einem verlorenen Schaf, das da irgendwo in der Wildnis verloren ist und dem der Hirte so lange nachgeht, bis er es findet. Und dann legt er sich auf seinen Rücken und trägt es nach Hause. Und dann erzählt er auch von einer Frau, die 10 Silbermünzen besitzt, wertvolle Silbermünzen, und eine davon im Haus verliert, und sie sucht so lange, bis sie diese wiederfindet. Und dann nimmt er diese beiden Gleichnisse zusammen und erzählt eine Geschichte, die wir wahrscheinlich ja alle am besten kennen, die Geschichte von der Heimkehr des verlorenen Sohnes. Und es ist ein Evangelium im Evangelium. Das kann man so sagen. Dieses Gleichnis ist ein Evangelium im Evangelium. Ein Vater hatte 2 Söhne. Der Jüngere der beiden kommt eines Tages auf die Idee zu sagen, Vater, ich möchte, dass du mir mein Erbe jetzt schon gibst, weil ich will weg von zu Hause. Und wisst ihr, zur Zeit Jesu, da war dieses Ansinnen, das der Sohn da eben sagt, da war dieses Ansinnen so, als hätte er seinem Vater gerade ins Gesicht gesagt, Vater, warum stirbst du nicht? Dann könnte ich endlich mein Erbe bekommen und von hier weggehen. Und wenn wir das von dieser Seite her sehen, dann wird schon klar, In diesem Gleichnis geht es gar nicht um Finanzen, sondern hier bricht der Sohn die Beziehung zu seinem Vater. Er kündigt sie ihm auf. Und wahrscheinlich, damals hätte wohl jeder Vater, wenn ein Sohn ihm so gekommen wäre, mit einem solchen Ansinnen, diesen Sohn geohrfeigt. Aber nicht so der Vater im Gleichnis von Jesu. Und nun dürfen wir auch annehmen, um dem Sohn das Erbe in bar zu geben, da muss der Vater Dinge verkaufen. Denn anders geht das ja gar nicht. Und was hat man damals? Und was würde man heute, wenn man es denn hat, verkaufen, um viel Geld flüssig zu machen? Naja, Häuser und Grund und Boden. Aber im alten Israel und auch zur Zeit Jesu, da war der Verkauf von Grundbesitz etwas ganz, ganz Schreckliches. Denn der Grund gehörte der Familie und er durfte nicht auseinandergerissen werden. Der jüngere Sohn, der nun nach der damaligen Erbregel den dritten Teil des gesamten Vermögens bekommt, den dritten Teil, der Ältere bekommt immer zwei Drittel und der Jüngere immer ein Drittel. Ja, er nimmt dieses Geld und er geht tatsächlich weg in die Fremde. Und wie das manchmal so ist, wenn es uns zu gut geht, viel zu gut geht, dann kennen wir auch keine Grenzen mehr. Und der Sohn fängt an, in Saus und Braus zu leben. Das geht eine ganze Zeit lang gut. Aber am Ende hat er alles verjubelt. All das Geld ist futsch, ist weg. Er ist pleite. Und ein Unglück kommt selten allein. Er ist pleite und plötzlich kommt auch noch eine große Hungersnot in dieses Land, in dem er weggegangen ist. Und er kann sich noch nicht einmal mehr Brot kaufen. Und deshalb verdingt er sich bei einem Schweinebauern, um die Schweine zu hüten. Aber auch dort hungert er. Hunger tut weh, tut sehr weh. Und da geht er jetzt voller Verzweiflung in sich und da kommt ihm die Erinnerung an die Zeit, die er einmal zu Hause bei seinem Vater gehabt hatte. Und er weiß jetzt, ich will nicht mehr hungern. Und er macht sich einen Plan für die Rückkehr nach Hause zu seinem Vater. Aber er weiß auch, Sohn sein, das wird er nicht mehr können. Denn er hat ja die Beziehung zu seinem Vater zerbrochen. Aber Tagelöhner, denkt er sich, ein Tagelöhner, das kann ich doch sein. Ich kann arbeiten und ich kann für das Essen dann bezahlen, das mir mein Vater gibt. Ja, das ist eine gute Idee. Was haben sich wohl die Pharisäer und die Schriftgelehrten gedacht, als Jesus da vor ihnen steht und dieses Gleichnis erzählt? Ich glaube, für sie war wahrscheinlich ganz klar, wie das zu Ende gehen wird, dieses Gleichnis. Nämlich, dass die Heimkehr dieses undankbaren Sohnes kein gutes Ende nimmt. Dass der Vater, die Familie, ja das ganze Dorf, aus dem der Sohn kommt, ihn dorthin zurückschicken würde, wo er hergekommen ist. Aber Jesus gibt ein völlig anderes Bild wieder. Schon vom Weiten, sagt Jesus, schon vom Weiten sieht der Vater den verlorenen Sohn zurückkommen und er eilt ihm entgegen. Der Vater eilt ihm entgegen. Was ist das für ein Erbarmen? Und was für eine Liebe drückt sich denn hier aus? Und Jesus zeigt uns, und sagt uns mit diesem Bild: Ihr alle, die ihr euch verloren habt auf eurem Lebensweg, die ihr eure Beziehung mit dem Vater im Himmel zerbrochen habt, ihr alle müsst wissen, dass es dieses Nachhausekommen können wirklich gibt, wenn ihr es wollt. Vater, ich bin es nicht wert, dein Sohn zu sein, sagt schluchzend der Sohn, als er endlich zu Hause angekommen ist. Und wenn ihr jetzt gleich auf diese große Leinwand schaut, dann werdet ihr dort ein berühmtes Bild sehen. Ja, es ist ein Bild von Rembrandt. Er hat es 1644 gemalt, das ist ein Jahr vor seinem Tod. Und es ist ein wahnsinnig großes Gemälde in Wirklichkeit, fast so groß wie hier. Es ist 2,60 Meter hoch und 2,06 Meter breit, dieses Gemälde. Heute hängt es in Russland, in Petersburg, in der Eremitage. Und es heißt die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Und wenn man dieses Bild betrachtet und es länger betrachtet, dann berührt es einen. Und ich möchte den Schlusssatz meiner Predigt jetzt vorwegnehmen. Und der Schlusssatz wird lauten: Nimm sein Bild in dein Herz. Da kniet der heimgekehrte Sohn, kahl geschoren und im zerlumpten Unterkleid an den Füßen wundgelaufen, vor seinem Vater, der zärtlich seine Schultern umfasst und der ihn voller Erbarmen und Güte an sein Herz drückt. Und jetzt kommt's. Schaut euch mal genau dieses Gemälde an. Und schaut euch mal die Hände an. Schaut euch mal die Hände an. Fällt euch etwas auf, wenn ihr die Hände anschaut? Die linke Hand ist die Hand einer Frau. Und die rechte Hand ist die Hand eines Mannes. Rembrandt hatte als junger Mann auch seine Mutter und seinen Vater porträtiert. Und ihr wisst müssen, dass er, als er dieses Bild malt, muss er diese Erinnerung gehabt haben, wie Mama und Papa zu ihm gewesen sind. Aber es hat eine viel mehr tiefere Symbolik. Es zeigt nämlich uns etwas. Gott ist uns und ist dir und mir Vater und Mutter zugleich. Und bei ihm finden wir diese Liebe und Geborgenheit, die wir als Kind bei unserer Mutter gefunden haben, und die Liebe und die Sicherheit, die uns als Kind einst der Vater gegeben hat, der Papa. Und wer das versteht, der begreift. Wie sehr ein Kind geschädigt sein muss, wenn es weder diese Liebe noch diese Geborgenheit und auch diese Sicherheit niemals erfahren durfte als Kind. Rembrandt war als junger Mann wirklich ein Superstar. Er hat Reiche und Wohlhabende porträtiert und es sind aus ganz Europa zu ihm gekommen. Denn keiner konnte wie er Gesichter malen, und zwar so, dass man immer viel besser ausgesehen hat als in Wirklichkeit. Das war sein großer Trumpf. Und dann hat er eine Frau geheiratet, eine sehr, 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 sehr vermögende Frau, die ein ganz wahnsinnig großes Vermögen mitgebracht hat in diese Ehe. Und jetzt, wie der verlorene Sohn, den Jesus schildert, beginnt er ein Leben in Saus und Braus zu führen. Aber das Ganze hatte einen Haken. Er musste einen Ehevertrag schließen, in dem geregelt war, dass, sollte seine Frau vor ihm sterben, er das eingebrachte gesamte Vermögen seiner Frau wieder an die Familie der Frau zurückgeben muss. Und so kam es. Die Frau starb vor ihm. Und das ganze Vermögen ging wieder an die Familie der Frau zurück. Und Rembrandt kam niemals über diesen Schicksalsschlag hinweg. Das ganze Vermögen war jetzt weg und jetzt kommt's. Plötzlich waren auch seine Porträts nicht mehr gefragt. Und er verarmte. Er hatte als junger Mann schon einmal so ein ähnliches Gemälde gemalt, ein völlig anderes. Das nannte er auch Der verlorene Sohn, die Rückkehr des verlorenen Sohnes. Und da hat er dieses Bild mit seiner Frau gemalt. Das war ein sehr frivoles Bild. Aber jetzt, ein Jahr vor seinem Tod, da zeigt er ein ganz anderes Bild vom verlorenen Sohn. Da ist dieser vom Vater umarmte und gesegnete junge Mann ein armer, ein sehr, sehr armer Mann. Er ist mit Stolz und viel Geld von zu Hause weggegangen. Und er war doch so fest entschlossen, weit weg von diesem Vater und der häuslichen Gemeinschaft, ein eigenes Leben zu führen. Und jetzt kommt er mit nichts zurück, mit nichts. Sein ganzes Geld, sein gutes Aussehen, seine Ehre, seine Selbstachtung, ja selbst sein Ruf, alles weg, alles vergeudet. Und wer Ähnliches schon erlebt hat, der kann nachempfinden, in was für einer schrecklichen Verfassung sich der Sohn befindet, als er nach Hause zum Vater zurückkommt. Was ist mit ihm geschehen? Was ist wohl mit diesem jungen Mann geschehen in der Fremde? Abgesehen von all diesen materiellen und körperlichen Auswirkungen, was waren denn die Folgen seines Weggangs von zu Hause? Bist auch du von zu Hause weggegangen? Als junger Mensch? In die Fremde? Und wenn ja, welche Erfahrungen hast du dabei gemacht? Und wenn nein, wenn du zu Hause geblieben bist und nicht weggegangen bist, was waren denn deine Erfahrungen, weil du zu Hause geblieben bist? Ich bin als Kind von zu Hause weggegangen. Und ich bin noch einmal als junger Mann von zu Hause weggegangen. Beide Male ging ich wirklich in die Fremde. Aber ich lebte nicht in Saus und Braus, sondern war als Kind ein Internatsschüler und später als junger Mann Kaufmann im Reederei- und Schiffsmaklergewerbe, spezialisiert auf Tankschiffe. So nach außen hin schien alles klar in meinem Leben. Aber in Wirklichkeit hatte ich all diese Jahre eine tiefe, tiefe Sehnsucht nach einem wirklichen Zuhause, einem weltlichen und einem spirituellen Zuhause. Jesus will uns mit diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn Gott als den liebenden Vater vor Augen führen, der sich wünscht, dass wir bei ihm zu Hause sind und falls wir es nicht sind, wieder zu ihm nach Hause kommen. Aber eins habe ich gelernt, ich habe es gelernt für mich. Ich wünsche, dass es auch du lernst, wenn du in einer solchen Situation bist oder noch kommen solltest. Je weiter ich von Gott weglaufe und je weiter ich von dem Ort auch weglaufe, in dem Gott wohnt, und Gott wohnt doch in uns, je weiter ich ihn also aus meinem Herzen nehme, desto weniger kann ich auch seine Stimme hören. Seine Stimme, die mich doch den Geliebten nennt, den geliebten Sohn, und die mich doch die geliebte Tochter nennt. Und ich verstricke mich auch immer mehr dann in die Machenschaften und auch in diese Machtspiele in dieser Welt. Und all das wird mich dazu verleiten können, Gott zu vergessen, seine Stimme nicht zu hören. Zu vergessen, dass Gott mich wirklich und dich so annimmt, wie du bist. Ohne jeglichen Verdienst und jegliche Leistung bist du geliebt. Das fällt uns so unendlich schwer, das annehmen zu können. Wenn du brav bist, bekommst du eine Tafel Schokolade. So werden wir alle großgezogen. Wir verbinden immer Leistung, wir verbinden immer Verdienst, Anerkennung mit etwas, was wir uns verdienen müssen. Ich habe lange gebraucht, das wirklich akzeptieren zu können, dass ich das alles nicht muss bei Gott, dass er mich nimmt, wie ich bin, dass ich mich nur nicht einmal schämen muss im Sinne von, dass ich versagt habe, sondern dass ich reumütig zurückkommen kann, bereuend. Das nennt man Buße tun. Ach, ich wünschte, dass doch alle Eltern dieser Welt ihren Kindern eine solche Liebe geben könnten, wie Gott uns liebt. In dem Zusammenhang habe ich heute Morgen mir noch aufgeschrieben, und das stammt jetzt vom Kirchenvater Augustinus: Es gibt keinen Heiligen ohne Vergangenheit. Und es gibt keinen Sünder ohne Zukunft. Also, merke dir das. Egal, was du getan oder nicht getan hast. Wenn wir Sünder sind, und das sind wir doch allzumal alle, wir dürfen eine Zukunft haben bei Gott. Wir dürfen ein Zuhause haben bei Gott, bei Jesus und dem Heiligen Geist. Aber ich habe es ja schon gesagt, es fällt uns so schwer, das anzunehmen. Die Vergebung. Irgendetwas ist da in uns, das uns immer wieder an unseren Sünden festhalten lässt, das uns abhält, dass Gott unsere Vergangenheit tilgt und dass er uns einen völlig neuen Anfang gewährt. Wir bestehen viel zu oft darauf, nur Tagelöhner zu bleiben und nicht in die volle Sohn- oder Tochterschaft zurückzukommen. Und ich muss mich ja auch ehrlich fragen, das musst du auch. Wir müssen uns ehrlich machen heute. Wirklich ehrlich machen. Will ich das denn? Will ich wirklich, wirklich eine vollständige Vergebung, dass mir eine völlig neue Lebensweise möglich wird? Und will ich mich wirklich ganz und gar an Gottes Liebe hingeben, damit aus mir ein neuer Mensch hervorgeht? Ihr müsst eines wissen, und ich muss es auch wissen: Vergebung annehmen, das verlangt eine uneingeschränkte Bereitschaft, Gott Gott sein zu lassen und ihn alles heilen und wiederherstellen und erneuern, vollbringen zu lassen. Und solange auch ich nur einen Teil davon selber machen möchte, komme ich niemals weiter und bleibe immer ein Tagelöhner. Als Tagelöhner oder Löhnerin kann ich immer noch Abstand halten, kann aufmucken, streiken, weglaufen, kann mich über die Bezahlung beschweren. Aber als der geliebte Sohn, als die wirklich geliebte Tochter, muss ich doch Anspruch auf meine ganze Würde erheben und mich darauf vorbereiten. Und jetzt kommt's: im Wesen, in meinem Verhalten, in meinem Denken, in meinem Leben, immer mehr dem Wesen meines Vaters im Himmel ähnlich zu werden. dem Wesen ähnlich zu werden. Denn darum geht es wirklich, Jesus, dass du, dass ich, dass wir alle hier und da draußen in dieser Welt, dass wir Kinder Gottes werden. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Matthäus 18, Verse 2 bis 4. Jesus verlangt nicht von uns, dass wir Kind bleiben. Nein, er verlangt und er sagt, werde Kind, ein Kind Gottes. Und so wirst du dann auch durch diese enge Pforte ins Himmelreich kommen und nach Hause finden. Und jetzt zum Schluss möchte ich uns eine ganz persönliche Deutung von mir über dieses Gleichnis noch einmal geben. Vielleicht habt ihr das noch nie gehört, ich weiß es nicht, dass es so auch gedeutet werden kann. Ich deute es so, und weil ich es so deute, hat es mir geholfen, aus all den Dilemmas und Desasters meines Lebens herauszufinden und ein Kind Gottes werden zu dürfen. Jesus, der nicht aus dem Menschengeschlecht geboren wurde, Jesus, der nicht aus dem Menschengeschlecht geboren wurde, sondern aus Gott selbst. Jesus nahm eines Tages alles an sich, was ihm zu Füßen unter seinem Schemel lag. Und dann brach er auf mit seinem ganzen Erbe, mit seinem Sohnestitel und dem ganzen Lösegeld. Und er brach auf in ein fremdes, fernes, weit entferntes Land. Und dort hat er sich seiner Gottheit entäußert. Und er wurde dem Menschen gleich. Aber seine eigenen Leute haben ihn nicht aufgenommen, obwohl er doch in das Seine gekommen war. Sein erstes Bett war aus Stroh. Und wie eine Wurzel in einem unfruchtbaren Boden ist er aufgewachsen, verachtet, der geringste der Menschen, vor dem man sogar sein Gesicht verhüllt. Und er hat bald Flucht in die Fremde, Feindschaft und auch Einsamkeit kennengelernt. Und nachdem er wirklich alles in einem sehr, sehr freigebigen Leben weggegeben hatte, seinen Wert, seinen Frieden, sein Licht, seine Wahrheit, sein Wissen, und nachdem er seine ganze Zeit mit den Kranken und nicht mit den wohlanständigen Gesunden und mit den Sündern und nicht mit den Gerechten und selbst mit den Huren verbracht hatte, denen allen er den Eingang ins Königreich Gottes versprach, und nachdem er, und so steht es in der Bibel, als Fresser und als Säufer angesehen worden war, als ein Freund von Zöllnern und Sündern, als ein Samaritaner, schlimmer geht's nimmer, ein Besessener, ein Gotteslästerer, nachdem er das alles geopfert hatte, selbst seinen eigenen Leib und sein Blut, und nachdem er ganz tief in sich selbst wirklich Dunkelheit, Angst und Seelenqual empfunden hatte, da war er ganz auf den Grund der Verzweiflung gelangt, mit dem er sich freiwillig in freien Stücken umhüllte, als der von seinem Vater Verlassene, weit weg von der Quelle des lebendigen Wassers, da hat er am Kreuz geschrien, an das man ihn genagelt hatte, mich dürstet. Dann wurde er zur Ruhe gelegt, in den Staub, in den Schatten des Todes. Und dann, am dritten Tag, stand er auf aus diesen Tiefen der Hölle, in die er hinabgestiegen war, beladen mit unseren Verbrechen, all unseren Sünden, die er trug, all den Leiden, die er auf sich genommen hatte. Und auferstanden rief Jesus aus: Ja, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Und er ist wirklich aufgefahren, zurück in den Himmel. Dort blickte der Vater auf seinen Sohn. Und all seine Kinder, da sein Sohn ja alles in allem geworden war. Und er sagte in die Stille hinein zu seinen Knechten, Gott sagte zu seinen Knechten, schnell, holt das beste Kleid und legt es ihm an. Das ist ein Zeichen von Würde. Zieht ihm einen Ringer, einen Fing an den Ringer. Das ist ein Zeichen von Autorität. Und gebt ihm Schuhe an die Füße. Das Zeichen von Freiheit. Und dann lasst uns essen und fröhlich feiern. Denn meine Kinder waren tot, wie ihr wisst. Und sie leben wieder. Sie waren verloren und sie sind alle wiedergefunden. Mein verlorener Sohn hat sie alle zurückgebracht. Und dann begannen sie im Himmel richtig zu feiern. Das, meine Lieben, ist eine ganz andere Deutung als die herkömmlichen Deutungen, die wir so kennen. Der vom Vater umarmte junge Mann auf diesem Bild ist nicht mehr irgendein reumütiger Sünder, sondern hier, auf diesem Bild, kehrt die ganze Menschheit zurück zu Gott. Und mit diesem Bild des verlorenen Sohnes, da zeigt uns Jesus Gottes wahres Wesen. Nimm sein Bild in dein Herz. Amen.